gibt große Unterschiede unter uns, das weiß jeder. Aber eins haben wir alle gemeinsam. Wir sind auf der Suche nach dem Glück. Und wenn man sich so ein wenig umschaut, dann entdeckt man, dass viele Menschen das Glück an sehr unterschiedlichen Stellen suchen. Eins haben wir vielleicht auch gemeinsam, nämlich, dass wir mit geringem Aufwand möglichst viel erreichen wollen. Wer möchte das nicht? Aber wo suchen Menschen das Glück? Die Liste wäre endlos, wenn wir das alles aufzählen wollten. Die einen suchen das Glück in wechselnden Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Da gibt es andere, die suchen das Glück, indem sie alles dran setzen, um Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen, sich möglichst viel leisten zu können. Da gibt es Leute, die suchen das Glück, wenn sie so alle Bindungen abstreifen können und dass sie nur sich selbst und keinem anderen mehr verantwortlich sein müssen. Und manche, die in einer vielleicht langweilig gewordenen Ehe leben, suchen sich einen neuen Partner und versprechen sich, da das Glück zu finden. Andere sichern sich ab. Sie versichern sich, um sorgenfrei leben zu können. Menschen auf der Suche nach dem Glück. Und Gott sagt, all diese und viele andere Wege, die Menschen beschreiten, um das Glück zu finden, sind Irrlichter. Es gibt nur einen einzigen Weg zum wahren Glück. Darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Napoleon I., der hat es auch schon gekannt, auf der Suche nach dem Glück zu sein und hat die Menschen beobachtet. Von ihm stammt der Satz, alle Großen der Weltgeschichte suchten das Glück. Sie fanden aber nur den Ruhm und nicht das Glück. Über den Satz lohnte es sich, länger nachzudenken. Und dann las ich einen interessanten Satz. Viele suchen ihr Glück wie eine Brille, die sie auf der Nase tragen. Sollte das manchmal sein. Ich habe meine Brille vergessen und dabei sitzt sie hier. Ganz nahe. Das kommt ja alles vor. Der Gründer der christlichen Sportvereinigung, Helmfried Rieker, sagte einmal, wahres Glück ist, wenn mein Leben mit Gottes Plan übereinstimmt. Ich möchte ihm zustimmen. Wahres Glück besteht darin, dass mein Leben mit dem Plan Gottes übereinstimmt. Wie sieht dieser Weg zum wahren Glück denn nun aus? Der erste Psalm gibt uns eine eindeutige Antwort. Wir wollen ihn miteinander lesen. Wer die Bibel dabei hat, darf ihn mit aufschlagen. Wohl dem oder glücklich ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Der erste Psalm gibt uns eine Antwort, ja sogar mehrere Antworten auf die Frage, wie dieser Weg zum einzigen Glück aussieht. Glücklich, selig, wohl dem und wie die Übersetzungen nun alle lauten. Man könnte auch sagen, sinnvoll und ertragreich ist das Leben eines Menschen, der sich nach den Aussagen dieses ersten Psalms einrichtet und ausrichtet. Wenn man so will, ist das eine Gratulation zum Glück, die hier ausgesprochen wird im ersten Psalm. Hier spricht ein Mensch, der glücklich ist, weil er den Weg zum einzigen Glück gefunden hat. Und nun möchte er anderen ebenfalls in einzelnen Schritten den Weg zum Glück zeigen. Und es sind vier Schritte, die er aufzeigt, an denen wir entlang gehen können oder die wir auch nachvollziehen dürfen in unserem Leben, um den einzigen Weg zum Glück zu finden. Das erste, kompromisslose Abgrenzung von jeder Sünde führt zum Glück. Glücklich der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. So lautet dieser erste Satzteil. In vielen Situationen brauchen wir Menschen Rat in unserem Leben. Bei wem suchen wir Rat? Gottlose sind Menschen, die keine Bindung an Gott haben, die keine Bindung an Gottes ewiges Wort kennen. Und der Rat solcher Leute erscheint manchmal sogar Christen angenehmer und einfacher. Ich habe das schon erlebt, dass Menschen sagten, was Sie sagen, wenn ich Sie um Rat frage, weiß ich eigentlich schon. Sie fragen immer, was sagt die Bibel dazu? Und im Prinzip haben mir Leute gesagt, wissen wir das auch, aber wir möchten mal gerne was anderes hören. Wir möchten mal sehen, ob es nicht an der Bibel und an dem Wort Gottes vorbei einen Rat gibt, der uns das Glück des Lebens bringt. Kennen wir das? Dass Menschen, die Christen sind, im Grunde wissen, was Gottes Wort sagt, aber irgendwie gibt es da so einen kleinen Rebell in unserem Leben, ein Herz, das versucht, einen anderen Weg zu gehen, als das Wort Gottes ihn uns längst gezeigt hat, und wir möchten auf dem anderen Weg das Glück finden. Manchmal erscheint uns das leichter, den Weg gottloser Leute zu gehen. Von wem lassen wir uns beraten, wenn wir Rat brauchen? Wir leben ja schon im Rat der Gottlosen, wenn wir ihre Argumente und ihre Lebensweisen uns zum Vorbild nehmen. Es gibt ja so allgemeine Auffassungen, die sich in einer Gesellschaft herausbilden. Und mit der Zeit vollziehen ja die Politiker diese allgemeinen Auffassungen nach und machen Gesetze daraus, weil sie in der nächsten Wahl wieder gewählt werden wollen. Und wir merken, wie sich eine Gesellschaft in ihren Auffassungen verändert, und unsere hat sich gewaltig verändert und ist dabei, es noch zu tun. Da gibt es allgemeine Auffassungen und Lebensstile, die sich breit gemacht haben, und die sind sehr verführerisch, dass man bewusst oder unbewusst sagt, was doch so die Allgemeinheit tut und was in unserem Volk üblich geworden ist, das kann doch nicht verkehrt sein. Wer so wissend oder unwissentlich argumentiert und sich vielleicht heute im Gottesdienst erst ertappt, dass dieses Denken ihn bestimmt, der befindet sich auf einem gefährlichen Weg. Er sucht das Glück an der Stelle bei dem, was man tut, was üblich geworden ist. Und Gottes Wort sagt, wenn das Gottlose, die keine Bindung an Gottes Wort haben, so tun und sich so orientieren, dann ist das ihre Verantwortung. Aber wenn ihr Christen seid, die eine Bindung an Jesus Christus eingegangen sind, dann entscheidet euch ganz bewusst anders. Dann orientiert euch nicht an der Umgebung. Ich denke, wir müssen unsere Umgebung kennen. Wir müssen sie eigentlich gut kennen, um diesen Menschen, die nun sich anders orientiert haben und ihre Schwerpunkte nicht gesetzt haben von den Aussagen der Bibel her, dass wir sie kennen und gleichzeitig sogar lieben, aber uns nicht abhängig machen von ihrem Vorbild und von ihren Ratschlägen, die sie uns in bestimmten Lebenssituationen geben werden. Die allgemeinen Auffassungen, sagte ich, und Lebensstile sind sehr verführerisch. Sie täuschen uns das Glück vor, wenn wir uns nach der Allgemeinheit richten. Und dann kommt Gott und sagt, frag mich doch um Rat. Mach einen Gang durch die Bibel und das jeden Tag neu. Und deswegen passt das so gut, was als Einleitung war und gesagt wurde, dass wir mit Gerhard Hestegen immer hinein schauen und horchen in das Wort Gottes, in die Bibel. Glücklich sind die Menschen, die nicht nach dem Rat der Gottlosen sich ausrichten, sondern nach dem Wort der Bibel. Das ist manchmal schwer. Da muss man manchmal so richtig lange Zeiten aushalten, bis man eindeutige Antworten bekommt. Und deswegen steht schon einmal im Psalm 106 als Kritik an Menschen, die eigentlich Gott nachfolgen wollen. Da heißt es, sie warteten nicht auf seinen Rat. Das dauerte ihnen nämlich zu lange. Und deswegen haben sie ihre eigenen, von Gott unabhängigen Entscheidungen getroffen. Sie waren ganz ungeduldig geworden. Kennen wir das auch? Wenn Gottes Wort uns nicht postwendend Antwort auf Fragen gibt und auch andere uns nicht definitiv sagen können, sofort und direkt, worauf es ankommt und wo das Glück liegt, dann werden wir ungeduldig. Aber in dem Wort Gottes zu forschen und nicht voreilige Entschlüsse zu fassen, das heißt, sich auf diesem Weg zum Glück auf der richtigen Spur zu befinden. Kompromisslose Abgrenzung von der Sünde, das ist das Erste. Hört nicht auf den Rat der Gottlosen. Dazu gehört das andere. Glücklich ist, wer nicht auf den Weg der Sünder tritt. Hier heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Was heißt das eigentlich, Weg der Sünder? Der Weg eines sündigenden Menschen steht nicht unter der Herrschaft Gottes. Wenn wir auf den Rat gottloser Menschen hören, stehen wir in einer großen Gefahr, wenigstens gelegentlich einmal auf den Weg des Sünders zu treten. Und ich habe viele Christen in der Seelsorge kennengelernt, die gesagt haben, ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich wollte nur mal ein Stück, ja gar nicht grundsätzlich und generell, aber ein Stück ausprobieren, wie es sich denn lebt, wenn man auf den Rat gottloser Leute hört. Und hier heißt es, glücklich ist, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört und nicht auf den Weg der Sünder tritt. Auch nicht sich diese Ausnahmen genehmigt, sondern eindeutig bleibt. Und wenn es passiert ist, und das kann passieren, und das ist im Leben vieler Menschen passiert, umkehren, neu anfangen, einfach dem Herrn das sagen, ich habe das nicht befolgt. Wer dem Teufel den kleinen Finger reicht und einen faulen Kompromiss eingeht, von dem nimmt er bald die ganze Hand. Das ist die große Gefahr. Darum wehrt den Anfängen und den einmaligen Versuchungen und den faulen Kompromissen. Mancher Christ hat mit diesen kleinen faulen Kompromissen jegliche klare Sicht für Gottes Maßstäbe verloren. Das ist das Unheimliche, was passiert. Wenn ich mir die Ausnahmen erlaube, beginnt mein Gewissen immer schwächer mit der Zeit zu werden. Und es wird in einem unguten Sinn immer weiter. Und das, was Gottes Wort schon längst Sünde nennt, empfinde ich schon gar nicht mehr als Schuld. Und darum ist das so wichtig. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, noch sich diese Ausnahmeschritte auf den Weg der Sünde genehmigt. Das Gewissen wird sonst abgetötet und fühlt sich am Ende noch wohl in der Sünde. Das ist ein gefährlicher Zustand. Ein scheinbar harmloser Rat eines gottlosen Menschen kann uns leicht auf die abschüssige Bahn bringen. Privat, in Beziehungen, im Geschäft, bei einer Steuererklärung oder wo auch immer. Ich habe hier einige Zeilen einer jungen Frau vor mir. Sie hat das veröffentlicht. Und das gebe ich einmal weiter. Diese junge Frau schreibt: Ich habe mich immer für die Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit eingesetzt. Ich habe mich aus den Einschränkungen im Elternhaus losgerissen und wollte endlich frei sein, nur nach den eigenen Maßstäben das Leben gestalten. Und dann war ich frei. Sie schreibt das in Anführungsstrichen. Niemand hat mir mehr in meinen Lebensstil hineinreden können. Ich bekam jedoch schnell die Kehrseite der Freiheit zu spüren. Bei Problemen gab es keine Orientierungshilfe. Da blieb nur Einsamkeit und die Flucht nach vorn immer weiter auf diesem falschen Weg. Soweit das Zitat. Wir merken, wohin es führt, auf gottlosen Rat zu hören und sündige Wege zu beschreiten. Auf welchem Weg gehst du, gehe ich? Auf dem Weg der Sünder oder dem Weg Gottes? Wer hat Herrschaft über dich und mich? Und zum Dritten, das gehört noch zu diesem ersten Punkt, hier heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Glücklich ist, wer nicht unter den Spöttern sitzt. Spötter haben in ihren Worten und Taten keine Bindung an Gott. Sie missachten, was anderen wichtig und heilig ist, nämlich der Wille Gottes und sein ewiges Wort. Und es steht schon ein schwerwiegendes Wort in den Sprüchen Salomos, Kapitel 21, Vers 24. Dort heißt es: Wer stolz und vermessen ist, der ist ein Spötter. Definition eines Spötters. Wer stolz und vermessen ist, der ist ein Spötter. Wer meint es besser zu wissen, sich absetzen zu können von der Bibel und seinem Wort, der zählt zu den Spöttern, selbst wenn er keine spöttischen Aussagen über Gott und seinen Sohn Jesus Christus machen sollte. Die Frage ist eben, mit wem hast du, habe ich, tiefe Gemeinschaft, mit Christen oder mit Spöttern? In welchen Kreisen fühlen wir uns wohl? Der Weg nach unten, sagt der Psalmdichter, sieht oft so aus. Erstens, auf den Rat der Gottlosen hören. Zweitens, hin und wieder den Weg der Sünder mitgehen. Und drittens, schließlich im Kreis der Spötter festsitzen. Nicht wahr? Hinhören, einmal gehen und schließlich drin sitzen, festsitzen. Aus anfänglich scheinbar harmlosen Beziehungen können schlimme Verstrickungen und Bindungen werden. Wer die Gemeinschaft mit Gott sucht, der muss sich entschieden lösen von allem, was Gott nicht gefällt. Christsein gibt es nicht ohne Separation. Und dennoch dürfen wir es nicht missverstehen. Christsein heißt, auch die, die keine Bindung an Gottes Wort haben, als Adressaten des Evangeliums zu lieben. Und da leben wir in einem Spagat. Und wir müssen vor Gott leben, um hier die richtige Balance zu finden. Wie sollten wir Menschen für Christus gewinnen, wenn wir nicht auch Kontakt mit ihnen aufnehmen? Aber das, was hier gemeint ist, nicht unter den Spöttern sitzen, ist etwas viel Tieferes und anderes. Wer die Gemeinschaft mit Gott sucht, muss sich entschieden lösen von allem, was Gott nicht gefallen kann. Der wahrhaft glückliche Mensch trennt sich vom gottfeindlichen Wesen, hat einmal ein Theologe gesagt. Es geht im Christsein nicht ohne Brüche ab. Das merkt man. Andere Menschen empfinden Da lebt jemand nach anderen Maßstäben. Da orientiert sich jemand um in seinem Leben und er nimmt das Wort Gottes verbindlich. Und indem er das tut, merken andere, das passt mit meiner Lebensweise nicht mehr so ganz zusammen. Und dann gibt es natürliche Separationen, die wir nicht umschiffen können. Nur der eindeutige Glaube ist echt und nicht der sowohl als auch Glaube, der so und so kann. Das Ja zu Gott ist nur dann echt, wenn das Nein zur Sünde ohne Kompromisse ist. Das macht uns dieses Wort deutlich. Glücklich ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und dass er das nicht gesetzlich und zwanghaft tut, das ist auch wichtig, sondern dass er das aus Liebe zu Christus tut und sich dennoch mit einem Herzen voll Liebe den Christus entfremdeten Menschen zuwenden kann. Das alles schafft nur der Herr selber in unserem Leben. Aber eins muss uns klar sein, wir können nicht gespalten leben. Wir können nicht einerseits ein Ohr an der Bibel haben und das andere Ohr am Mund der Spötter und dem Rat der gottlosen Leute. Wer glücklich leben will, muss eindeutig und einseitig sein. Wie eine Magnetnadel im Kompass unentwegt nach Norden zeigt, so sollen wir ohne Abstriche klar auf Jesus und sein ewiges Wort ausgerichtet sein. Und wenn wir aus der Spur geraten sind, Umkehr und Rückkehr ist dann angesagt. Der zweite Schritt, eindeutige Hinkehr zum Wort und Willen Gottes. Wir können uns ja nicht von etwas abkehren, ohne uns nicht gleichzeitig zu etwas hinzukehren. Im luftleeren Raum kann niemand leben, sondern es ist wichtig, dass wir das Positive dann auch leben. Hier heißt es, glücklich ist der, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht nach. Glücklich ist, wer Lust, wer Freude hat am Gesetz, am Wort des Herrn. Die Gebote wurden in Israel nicht als Last empfunden, sondern als Wohltat und Gabe Gottes. Man wusste, dass man Orientierung im Leben braucht. Und so pries man Gott für die Gebote. Und unter diesem biblischen Begriff Gesetz fassten die Juden eigentlich die Gesamtheit des Wortes Gottes, soweit es ihnen schon offenbart war, von den Schriften des Alten Testaments zusammen. Das war so ein Oberbegriff für das Wort Gottes, das man ja in alter Zeit in einzelnen Schriften schon besaß. Das Wort Gottes war natürlich weiter im Entstehen begriffen, bis wir nachher dann die ganze Bibel in Händen halten konnten. Der Dichter des 119. Psalms bekennt sich ganz ähnlich wie hier der Dichter des 1. Psalms. Der sagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Was ist das für ein Satz? Ich habe diesen Satz für mich persönlich immer wieder studiert und tue es immer neu. Wenn ich das Wort Gottes mir anschaue, dann sage ich, Herr, ich möchte durchdringen zu dieser Freude an deinem Wort. Wie einer, der sich was unrechtmäßig angeeignet hat, der große Beute macht. Eigentlich habe ich dein Wort ja gar nicht verdient. Das ist reine Gnade, dass du mir Freude an deinem Wort schenkst. Und dass es mir die Richtung durch das Leben weist. Und ich darf es erstmal annehmen als dein großes Geschenk. Und ich freue mich über diese Beute des Wortes Gottes. Das hat man nicht ein für alle Mal. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, da war diese Freude und diese Lust am Wort Gottes heruntergebrannt. Kennt ihr das auch? Da hat man vielleicht durchgehalten, die Bibel zu lesen, stille Zeit zu machen. Aber irgendwie war das nicht inspiriert von Gottes Geist. Irgendwie war das nicht lebendig, sondern das war noch ein Ritual, das man vollzogen hat. Wisst ihr, was mir geholfen hat, wenn ich mich entdeckt habe in so einer Lebensstrecke? Ich habe es Gott gesagt. Ich habe gesagt, Herr, du siehst, wie das bei mir aussieht. Ich lese dein Wort, aber es bringt mir wenig. Ich lese es, aber irgendwo bin ich nicht begeistert mehr von deinem Wort. Wie es hier steht, ich habe Lust am Gesetz des Herrn. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte mich mit diesem Status nicht abfinden. Ich bitte dich, schenk mir neue Freude an deinem Wort. Und dann habe ich begonnen, intensiver die Bibel zu lesen und mich zurückzuziehen und es intensiver zu tun. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Neue Freude am Wort Gottes. Ich hatte gemerkt, dass ich oberflächlich zu dieser Freude nicht durchdringen konnte. Und dann wurde mir das Wort Gottes etwas Langweiliges. Aber dann hat Gott dieses Gebet, das ich vor ihn brachte, um neue Freude an der Bibel erhört, weil es ein Gebet nach dem Willen Gottes ist. Und Gott wird es bei euch genauso erhören. Und dann kam die Freude zurück in der intensiven Beschäftigung mit dem Worte Gottes. Ist uns eigentlich bewusst, wie reich wir mit der Bibel beschenkt sind? Ich meine, es genügt nicht, die Bibel im Gottesdienst mit aufzuschlagen. Ganz wichtig, bringt immer die Bibel mit, schlagt es mit auf. Predigten zu hören, ganz wichtig, Gottesdienste zu haben. Es genügt nicht, Bibelkreise zu haben. Auch das ist ganz wichtig. Ich denke, was wir vertiefen in persönlicher Stille, das muss unbedingt in unserem Leben da sein und darf nicht fehlen. Dass wir leben aus diesem Wort, Lust haben an diesem Gesetz und darüber nachsinnen, wie heißt es hier, Tag und Nacht. Unablässig beten, haben wir vorhin gehört. Tag und Nacht nachsinnen. Wir haben ja vieles andere zu tun. Verantwortungsvolle Berufe, wo unsere Aufmerksamkeit verlangt wird. Wir haben nachts auch Schlaf nötig, wo wir uns hinlegen. Aber die Frage ist, so hat mir das mal ein sehr beschäftigter Geschäftsmann und entschiedener Christ gesagt. Ein Christ muss immer ein Wort haben, was ihn beschäftigt innerlich. Ein Wort der Bibel. Und dann hat er mir erzählt, wie das bei ihm ist. Er liest morgens das Wort Gottes und dann sucht er sich einen Satz raus. Und er sagt, den kaue ich immer wieder durch. Zwischendurch im Lauf des Alltags. Und der geht mit mir auch abends, wenn ich wieder die Bibel lese, in den Schlaf. Und den finde ich am nächsten Morgen wieder. Den habe ich so durchgekaut. Gottes Wort hat mich begleitet. Luther hat es einmal so gesagt, wir sollen uns vom Wort Gottes duzen lassen. Auch am Abend noch einmal. Und dann werden wir es am nächsten Morgen als eine Hinterlassenschaft Gottes von gestern wieder vorfinden. Vom Worte Gottes sich duzen lassen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz nach Tag und Nacht. Ihr merkt, dieses Stehen vor Gott, dieses Leben vor Gott in allen Bereichen. Ich habe das mal einen Mathematikprofessor gefragt, ob er das könne. Auch bei Mathematikvorlesungen nachdenken über Gottes Wort. Ich war sehr gespannt, was er mir antworten würde. Er hat mir gesagt, ich habe das eingeübt. Es geht wirklich. Ich sehe die Studenten, sie sind mir ein Anliegen. Ich habe Worte Gottes aufgenommen in meiner stillen Zeit. Und das kommt mir sofort wieder ins Bewusstsein. Es geht durch meinen oft so vollgepackten Alltag mit mir hindurch. Durch den Tag und in der Nacht. Gott will uns beschenken. Mit seinem ewigen Wort lassen wir uns beschenken. Wer das Wort Gottes loslässt, gleicht einem Bergsteiger, der seine Orientierung, seinen Halt und die Richtung verliert und irgendwann abstürzt, wenn er sie nicht wiedergewinnt. Und so ist das mit dem Wort Gottes. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird mein Wort lieben. Das hat er mehrmals gesagt. Kann man in Evangelien nachlesen. Das ist ein Geheimnis. Daran kann ich messen, ob ich Lust am Wort Gottes habe, ob ich meinen Herrn liebe, ob ich den Heiligen Geist liebe. Gott hat uns sein Wort durch Vermittlung des Heiligen Geistes geschenkt. Und der Heilige Geist führt uns in dieses Wort ein und schenkt uns Freude daran. und möchte so, dass wir den Willen Gottes tun. Glücklich ist, wer sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Der lebt an der Quelle des Lebens. Hier heißt es ja, der über seinem Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, wörtlich heißt es eigentlich, der darüber murmelt. Kennt ihr das bei den Juden? Habt ihr das schon mal gesehen an der Klagemauer? Wenn ihr einen Film seht von der Klagemauer, da stehen die Juden. Ihr seht erstmal diese Bewegung. Wenn die Töne eingeblendet werden, dann ist das Gemurmel da. So habe ich meine schwierigen Vokabeln in Hebräisch und Griechisch gelernt. Ich bin so rausgegangen nach diesem Vorbild in den Wald und dann habe ich vor mich hin diese Vokabeln gemurmelt. Und ich habe gesehen, das behält noch viel besser. Und dann habe ich angefangen, wenn ich abschweifen wollte beim Bibellesen, angefangen, die Bibel zu murmeln vor mich hin. Für mich vornehmlich, nicht so, dass das Ganze ausgestört wird. Meine Frau, die will ja ihre eigene Ruhe haben und auch ihre Beschäftigung mit der Bibel. Ich mache das dann ganz für mich. Und ich merke, es sitzt ganz anders. Ich nehme es über einen weiteren Sinn auf. Nicht nur übers Gedächtnis, sondern auch übers Gehör. Nicht nur über die Augen, sondern auch über die Ohren. Und dieses Wort prägt mich. Hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. Der dritte Schritt, lohnendes, erfülltes Leben unter dem Segen Gottes. Hier heißt es in Vers 3, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Menschen, die eine Beziehung zum Herrn Jesus haben und zu der Bibel haben, leben glücklich. Warum? Weil sie reich beschenkte Leute sind. Hier wird das in einem Bild ausgedrückt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und was er macht, das gerät wohl. Baum an den Wasserbächen. Das ist ein großes Geschenk für den Baum und seinen Besitzer. Genauso groß ist das Geschenk, am Wort Gottes leben zu dürfen. Das ist Gnade von Gott. Das Wort Gottes wird für den Gehorsamen zum Wegweiser und zur Rettung, zu einem kraftvollen, dankbaren, überzeugenden Christsein. Hier gibt es kein billiges Vertröstwerden aufs Jenseits, wie das manchmal Atheisten den Christen vorgeworfen haben, sondern der ist jetzt in diesem Leben wie ein Baum, der an den Wasserbächen lebt und keinen Mangel hat. Der bekommt Kraft, der bekommt Trost, der bekommt Gewissheit, Perspektive und Hoffnung. Kinder Gottes leben glücklich und sinnvoll, weil sie dann Frucht bringen. Und seine Frucht bringt zu seiner Zeit, nicht zu jeder Zeit, aber zu seiner Zeit, zur Zeit Gottes. Und da ist Warten angesagt. Gott gibt dem Baum Wasser zur Erhaltung seiner Existenz, aber auch zum Fruchtbringen. Und Gott schenkt uns sein Wort, damit unser Glaube nicht zerbricht, aber auch, damit wir Frucht bringen. Gottes Gaben empfangen heißt, in seinen Aufgaben zu leben. Empfangen heißt, leben und weitergeben, Frucht bringen zu seiner Zeit. Das schafft Gott, wenn wir so an der Quelle des Wortes Gottes leben. Seht, und dann ist das mit so einem Baum ja gar nicht so einfach. Solch ein Baum, und das muss man sich immer erst mal so unten in Palästina vorstellen, wo dieses Wort zuerst gesagt wurde, da gibt es ja riesige Trockenzeiten. Viel schlimmer, als es bei uns in den vergangenen Monaten war. Aber dieser Baum lebt am Wasser, auch in diesem Land, und hatte keine Not. Und da kamen die Sandstürme, und da kommen all die anderen Probleme, Sand, Hitze, Stürme, Nöte. Und der Baum hält durch. Und das wird zum Bild gebraucht, wer am Wort Gottes, an dieser Quelle lebt und aus ihr schöpft, den können Krankheiten treffen, vielleicht Probleme, Unfälle, Arbeitslosigkeit, Misserfolge und vieles kann uns schwer zu schaffen machen und uns schütteln und rütteln, wie so ein Baum von den Stürmen gerüttelt wird und in Not geraten soll durch Hitze und was auch sonst kommt. Aber wer von der Quelle lebt, hat Nachschub an Kraft. Er wird getröstet, ihm wird geholfen. Die Kraftquelle Gottes ist wie der Baum am Wasserbach. Und dann heißt es, Kinder Gottes leben glücklich, weil sie nicht vergeblich arbeiten. Was sie machen, gerät wohl. Kann man total missverstehen, was hier steht. Menschen, die eine Bindung an Gott und an die Bibel haben, können manchmal beruflich weniger Erfolg haben als andere. Und manchmal so wenig, dass alles in die Brüche geht. Das alles kann passieren. Aber sie lernen auch in den Pleiten ihres Lebens ein Geheimnis Gottes zu entdecken. Nämlich, dass es Segen mitten in Pleiten gibt. Römer 8, 28 heißt es, weißt du nicht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken? Unser Arbeiten und Dienen steht unter großen Zusagen Gottes. Und dass auch die Pleiten unseres Lebens, wie sie auch heißen und aussehen mögen, zu einem Wohlgeraten werden, wenn wir sie aus der Sicht Gottes lernen zu sehen. Und das ist manchmal mit Schmerzen und mit Zerbruch verbunden. Und dann geraten wir mitten in diesen Pleiten unseres Lebens in eine tiefere und intensivere Abhängigkeit, Demut und Hingabe von Jesus Christus. Und dadurch werden wir brauchbarer für ihn. Und das heißt schließlich, dass wir gesegnet werden. Und dass es doch am Ende zu unserem Besten gedient hat. Das ist Gottes Weg manchmal mit uns. Und zum Schluss, und das ist das Vierte, Gottlose können vor Gottes Gericht nicht bestehen. Hier heißt es, so sind die Gottlose nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Ich weiß nicht, das kennen wir alle nicht mehr, die da mit Mähdreschern arbeiten heute. Und früher hat man da ja dieses ganze Gemisch mit dem Flegel ausgedroschen und dann waren die Körner zusammen mit der Spreu und wenn am Abend der Wind auf der Tenne der Felder aufkam, dann hat man mit der Wurfschaufel das Gemisch hochgeworfen und dann ging der Wind da durch und die leichte Spreu, die wurde weiter weggetrieben und das schwere Korn fiel an dieser Stelle runter. Und jetzt wird dieses Bild aufgegriffen und wird gesagt, gottlose Menschen sind wie solche Spreu, die weggetrieben wird. Sie haben kein Gewicht für Gottes Reich. Und sie bestehen nicht im Gericht Gottes. Und das ist ein schlimmer Satz. Der Psalmist Asaf in Psalm 73 kam einmal in Schleudern, weil er gesehen hat, wie es den Gottlosen so gut geht. Und er sagte, wie geht es doch manchmal uns Gottesfürchtigen so schlecht, im Gegensatz zu den Gottlosen. Und dann sagte er, ich schaue dir ihr Ende an. Und dann kam ich zur Besinnung. Und hier heißt das Ende, sie können nicht bestehen in dem Gericht Gottes und schon nicht in diesem Leben die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Nicht der Selbstgerechten, das wäre schlimm. Sondern in der Schar derer, die gerecht gesprochen sind durch Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, und die das mit Dank und Anbetung angenommen haben, dass sie so gerechtfertigt wurden, wie die Bibel es sagt. Selbstgerechtigkeit für Christen ist etwas ganz Schlimmes. Das hat nie das Ja Gottes auf seiner Seite. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und hier steht ein Wort, das im Alten Testament manchmal von Mann und Frau gebraucht wird. Der Mann erkannte seine Frau so und so. Die Formulierung kommt immer wieder. Und das hat mit Liebe und Hingabe zu tun. Und hier heißt es nun, der Herr liebt und gibt sich hin, für den Weg der gerechtfertigten Leute, aber der gottlosen Weg vergeht. Und darum ist es so wichtig, dass wir den einzigen Weg zum Glück vor Augen haben und eindeutig aus der Quelle des Wortes Gottes leben und konsequent umsetzen, was Gott uns deutlich macht. Gott segne uns auf diesem Weg. Amen.